2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 16. Januar 2023. Es sind gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr und das VDS-NDS-Team meldet sich mit einem Winterpause-Spezial zurück aus dem Winterschlaf. Ich bin Yannick und begrüße meine sämtlichen Kollegen. Erstmal Moin Kasche.
Moin.
Moin Michael.
Moin.
Und Moin Luca.
Moin Jungs.
Allesamt wieder am Start. Sagt man noch frohes Neues eigentlich oder ist das jetzt schon zu spät?
Boah, zu spät, viel zu spät.
Zu spät. Dann wünschen wir uns einfach ein frohes neues Podcast-Jahr und genau, würden einfach so ein bisschen chronologisch durch die ja doch sehr lange Winterpause gehen und haben uns da so verschiedene Top-Themen sozusagen rausgesucht, die wir so ein bisschen chronologisch abarbeiten wollen und da kommen wir natürlich nicht dran vorbei, als erstes über die Entlassung von Timo Schulz zu sprechen. Kasche, wo warst du, als Timo Schulz offiziell entlassen wurde?
Weinend in der Ecke. Nein, ich hab's erfahren, als irgendwie, ich hatte mich mit einigen Menschen ausgetauscht irgendwie und die sagten alle schon, ja, der wird 2 Wochen vorher schon entlassen. Irgendwie habe ich mit 2, 3 Menschen gesprochen und die sagten mir das dann so. Und ich dachte mal so, oh Mann, ey, jetzt macht's doch endlich klar. Und als dann die Verkündung war, war ich echt einfach nur noch so, ja, ey, Leute, habt ihr's. Ich fand den Fußball, den Timo Schulz gespielt hat, allzu toll und dass das vorne nicht geklappt hat, ja, mein Gott. Also ich war schon so ein bisschen, trotz dass ich es geahnt habe und auch aus Quellen gewusst habe, tat es irgendwie ganz schön weh.
Michael, ging es dir ähnlich oder hast du es auch kommen sehen und dann schulterzuckend hingenommen?
Ja, also ich war nicht überrascht, allerdings war ich traurig. Ich war nicht überrascht, weil es einfach schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, einfach die letzten Wochen. Und wenn man einfach mal alle Indikatoren zusammennimmt, war die Chance, dass er bleibt, eher gering, fand ich, ganze Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn das dann soweit ist und wenn man dann sowas sieht, schwarz auf weiß sozusagen, dann ist das schon, ja, traurig. Ich halte es nach wie vor für die falsche Entscheidung. Bin aber frohen Mutes, dass wir da mit Hürzeler ordentlich ins Jahr gehen werden.
Genau, das ist ja so ein bisschen die nächste Frage, die sich dann anschließt. Ne? Also Entlassung gut und schön, aber dann schwebte ja auch so, ich glaube offiziell wurde es dann erst kurz vor Weihnachten bestätigt, dass Hürzeler dann nicht nur interimsweise erstmal das Training leitet, sondern jetzt auch dann fest unser neuer Cheftrainer geworden ist. Luca, findest du das gut, dass wir bei einem bestehenden Co-Trainer geblieben sind, der jetzt den Chefposten übernommen hat? Oder hättest du dir da einen Input von außen gewünscht? Es ist ja ein Co-Trainer noch dazugekommen, aber Hürzeler ist jetzt offiziell Cheftrainer. Wie ordnest du das ein?
Also ich habe davon schon erfahren, also wie Michael das vorhin gesagt hat, also es haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Das war ja schon einige Tage schon vor der offiziellen Entlassung schon klar, dass er schon ein bisschen durchgesickert ist, gerade auch in St. Pauli-Kreisen. Und mein Gedankengang war einfach, dass ich das persönlich mir nicht vorstellen und glauben konnte. Warum sollte man das tun? Im Grunde, wir standen ja vor 2 Jahren schlechter da als jetzt. Und man hat ja einen Timo Schulz festgehalten. Und man hat ja mit 1, 2 Transfers vorne, das war ja mit Salazar und Marmoush, wieder den Karren aus dem Dreck gezogen. Und ich habe mich auch gefragt, warum sollte man denn sowas tun? Also rein auf dem Papier ist ja die Mannschaft an sich, ich finde die super. Na klar, wenn du eine super Rückrunde hast, wie in 21, 22, zwar eine sehr gute Offensive hast, ich glaube, wir hatten 66 Tore, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da eine falsche Zahl gerade gesagt habe. Wenn du aber 2 Drittel der Tore dann abgibst, Mackinock, Ditgen, Kofi, Burgstaller und so weiter. Und wenn du da jetzt nichts nachholst, dann wiederum Umkehrschluss, ein Herr Bonnemann sagt, ja, wieso, passt doch alles, dann aber die Ergebnisse nicht kommen und jetzt, dass da Timo Schulz quasi geköpft wurde. Ich verstehe das, rein sportliches Argument finde ich das ein bisschen schwach. Die einzige Erklärung für mich persönlich, was ich daraus gezogen habe, ist, dass da muss irgendwas Internes sein. Da hat sich irgendwer mit irgendwem nicht verstanden. Und scheinbar ist Herr Bornemann der am längeren Hebel sitzt und Timo da jetzt raus ist. Und Fabian Hützeler ist im Grunde, wenn du normalerweise einen Trainer entlässt, dann entlässt du normalerweise auch den ganzen Trainerstab. Also im Grunde wäre ja Hützeler auch gegangen. Aber der ist ja, wenn das ja ein Team ist und Timo geht, weil Fabian ist ja in dem Team. Warum soll sich, also da wird sich ja nichts Großartiges etwas ändern. Klar, er möchte ein, zwei Adjustments machen, aber mehr dann aber dann auch nicht. Und für mich hat persönlich, also wenn Bonnemann mir diese Mannschaft hingestellt hätte, hätte ich dasselbe Resultat rausgekriegt. Klar, ich bin kein Fußballlehrer, aber ich habe ja keinen Stürmer. Ich habe, also rein auf dem Papier sind wir ja gut, aber wir bringen nur den Ball nicht in Tor unter. Und für mich hat das rein sportlich hat das auf sehr schwachen Füßen dieses Argument. Und ich glaube einfach, dass irgendwas Internes war. Und ich mag Fabian Hürzeler. Er ist ein sehr sympathischer junger Mann. Den habe ich auch kurz im Trainingslager in Spanien kurz mit ihm gesprochen. Also der ist ganz, ganz nett. Aber ich finde es schade. Als Fazit, ich finde es einfach schade. Und ich in dem Augenblick, als es offiziell war, die Entlassung, ich habe so viele Nachrichten bekommen also außerhalb Hamburgs, aus Freiburg, aus Regensburg, aus sonst, also gerade auch meine Podcast-Kollegen, mit denen ich ein VDS-NDS aufgenommen hatte, die das auch nicht verstanden haben, warum wir das machen.
Hm, genau. Ja.
Ja, es schießt ja allgemein auf breites Unverständnis, ne? Also und der Tenor war ja auch so ein bisschen, ja, wenn Schulz gehen muss, dann warum geht nicht Bornemann direkt auch? Ja gut, ist halt am Ende dann doch der gleiche Mechanismus, der so oft im Fußball greift, dass dann halt im Zweifel, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja, das hat Göttlich ja auch gesagt, dass einfach die Bilanz aus 22 die Bilanz eines Absteigers ist, rein von den Ergebnissen her. Und dann ja muss halt ein Kopf rollen, das ist halt in der Regel halt der Trainer. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man das so handhabt wie 2 Jahre zuvor, als die Hinrunde auch bescheiden lief, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann zu sagen, okay, wir glauben daran, wir haben schon mal den Karren aus dem Dreck gezogen gemeinsam und wir kriegen das wieder hin. Ja, weiß man nicht, ob das dann wirklich persönliche Belange waren oder ob man einfach keine Perspektive mehr gesehen hat, nicht wusste, wie man mit Timo Schulz das zusammen nochmal rumreißen soll. Es ist jetzt, wie es ist. Ich wünsche auf jeden Fall Hürzeler alles Gute für die Rückrunde und zu den Testspielen kommen wir ja noch. Die haben ja schon so ein bisschen leichte Hoffnungen gemacht, dass das doch am Ende noch alles gut werden könnte. Aber so einen kleinen Ausblick wollen wir ganz zum Schluss machen.
Und Entschuldigung, Yannick, mal kurz dazwischen zu kretschen. Du hast auch doch die Frage gestellt, ob eine externe Person dafür richtig gewesen wäre. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Auch wenn ich Freiburger Stimmen halt bekommen hatte, dass das ja auch ein Kandidat aus Freiburg ja war, von der zweiten Mannschaft, der durchaus dafür geeignet wäre und man durchaus ihm vertraut hätte, das zu tun. Also aus Freiburger Sicht, die haben dann gesagt, ja, wenn ihr jemanden nehmt, dann nehmt den, weil der ist super. Vielleicht wäre das auch naheliegend gewesen, weil durch die Bornemann-Freiburg-Connection wäre das irgendwie auch naheliegend gewesen. Aber ich bin relativ zufrieden auch damit, dass Hürzeler bei uns bleibt und dass der das dann, ich möchte das nicht wieder 1:1 sagen, ja, das ist quasi dieses Timo Schulz Bild, was da gerade bleibt bei uns, dass wir so ein bisschen Timo Schulz bei uns behalten, ist ein neuer, ist immer noch ein anderer Trainer, ist ein anderer Trainermensch. Aber trotzdem vertraue ich, also finde ich es gut, dass Fabian bleibt und ich vertraue ihm ganz, ich vertraue ihm, das sollten auch alle tun.
Genau, man hat sich ja noch Peter Nemeth dazugeholt, kennt man vielleicht noch aus Zeiten bei Dresden und bei Arminia Bielefeld, so ein bisschen als erfahrenen Impuls von außen, muss man mal sehen, wie viel Einfluss das wirklich hat.
Sag mal, Kasche, hast du da auch gezuckt, als du Nemeth gelesen hast? Und mal schnell geguckt, was KP gerade macht?
Ich wäre der Einzige, das gewesen.
Ich hab's nee, ging mir aber ähnlich. Also ich dachte auch so.
Ich auch.
Ich so, wer war das Ding? Was? Nee.
Ja, aus einer ganz anderen Zeit gefallen. Deswegen, also ich war erstmal ganz schnell geguckt und dann war ich beruhigt, dass das dann Peter Nemeth war. Okay.
Ja, ich auch.
Okay, wie gesagt, wir werden sehen, wie wir sehr da an der Seitenlinie mit helfen kann.
Darf ich noch einen Punkt sagen? Ein Satz. Ich meine, es kommt ja auch mal so ein bisschen raus, wie ob jetzt Hürzeler da irgendwie, ob das jetzt so Königsmord ist. So ein bisschen manchmal, ja, kam ja bei einigen Menschen auch raus, irgendwie, dass wie kann er denn jetzt Cheftrainer werden? Ich meine, wenn er jetzt gebeten wird vom Präsidium, hey, du musst die Mannschaft jetzt erstmal bis zu einer Entscheidung einer muss die Mannschaft trainieren, wir haben Trainingsauftakt, dann wird er mir auch, also wenn ich jetzt Co-Trainer wäre, würde ich dann auch sagen, so nee, ich gehe mit Tino Schulz jetzt raus, sucht euch einen anderen. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde, sondern ich finde es eigentlich eine ganz gute Entscheidung, jetzt auch bei ihm zu bleiben, weil er kennt die Mannschaft, er weiß, was die Leute können, was die Menschen können, und deshalb gehe ich jetzt auch mit der Aussage von Luca, dass man ihm jeglichen Sympathien geben muss, die es braucht, um dass er die Mannschaft in positive Gefilde führt. Wollte ich nur noch kurz mal sagen.
Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall auch der bessere Schritt, als zu sagen, man setzt da jemand ganz Neues hin, der es auf jeden Fall, egal wer, was der Name gewesen wäre, erstmal sehr, sehr schwer gehabt hätte. Und jetzt rückt er aus der zweiten Reihe sozusagen in die erste Reihe und kann dann jetzt zeigen, ob er uns da noch aus den unteren Gefilden punktgleich Stand heute oder Stand vor der Rückrunde punktgleich mit einem direkten Abstiegsplatz, ob er uns da rausführen kann.
Ja, ich möchte jetzt schon dazu noch einen Punkt. Ich möchte auch einfach, dass diese ganze externe Fluktuation an Trainern bei uns auch aufhört. Das war so die Zeit, wo, also als ein André Schubert zu uns kam, da war ich auch so vollkommen, der war auch vollkommen verloren bei uns, hat null zu uns gepasst. Ich habe mich vollkommen fremd gefühlt mit dem.
Das ja, einfach aber mit so, wem denn nicht? Fronzek, ja, hast du dich ja nicht auch fremd gefühlt?
Doch, natürlich auch, klar. Aber das.
Kautschinski?
Ich wollte gerade auch
Kautschinski. Ja, hör auch, ja, okay, ja, guck mal,
ich glaube, wir haben die letzten 15 Jahre echt im Trainerkarussell echt so häufig daneben gegriffen, wie kaum ein Zweitligist. Echt,
genau. Und deswegen ist halt meine Befürchtung oder meine Angst, wenn jemand Externes kommt, das muss ja auch irgendwie passen. Wenn du jetzt so einen wie Ewald Lien dazu holst, ist ein Glücksgriff natürlich. Und jemanden wie Timo Schulz oder so, klar, der seit Ewigkeiten im Verein noch ist, der auch bei der B-Jugend war, bei der A-Jugend ist, glaube ich auch 3, 4, 5 Mal Co-Trainer war unter diversen Trainern, die auch bei uns stationiert waren. Und es ist auch naheliegend. Und er ist eh Publikumsliebling. 2006 Pokalserie, ist ins Halbfinale gekommen. Also Timo Schulz wurde auf Händen getragen. Und ich finde das mit Fabian Hürzler perfekt gelöst. Also er hat eh die Sympathie, also dieses Team um Timo Schulz mit Luc Favre und Hürzler war eh schon sympathisch und alle mochten die drei, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Also ich kenne jetzt keinen, der die Jungs nicht leiden konnte. Selbst aus meiner Familie, die jetzt von Fußball jetzt nichts mehr zu tun hatten, haben noch gefragt, warum schmeißen den Timo raus? Wieso, der ist doch super, super sympathisch und lieb und nett. Wieso das denn? Wo ist das Problem? Klar. Und dann selbst die Leute, die nicht St. Pauli-affin sind oder bekommen das mit und fragen sich, warum denn überhaupt? Der hat doch perfekt reingepasst in dieses Bild. Aber ist jetzt so. Also Fabian Hürzeler, komm, schaffen wir.
Ich denke auch. Erstmal schauen, was die Rückrunde bringt. Und gut, den Sympathiebonus, den du gerade angesprochen hast, durch seine lange Historie bei uns, hat ihm natürlich auch einen gewissen Kredit gewährt. Ne? Also, dass man da jetzt nicht so schnell die Reißleine gezogen hat, wie es vielleicht bei anderen Trainern der Fall gewesen wäre. So, ich versuche ein drittes Mal das nächste Thema anzuschneiden. Weiter ging es in der Winterpause dann mit der Mitgliederversammlung. Ich glaube, nur Luca und ich waren direkt vor Ort, richtig?
Ja.
Ja. Ich glaube, Michael, du lagst krank im Bett zu Hause, hast von zu Hause geguckt.
Mich hat ein stadtbekannter Virus in die Knie gezwungen.
Weltweit bekannter Virus.
Ein weltweit bekannter Virus in die Knie gezwungen, genau. Also ich hätte sogar wieder an den Tag gehen können, aber hey, darauf muss man das auch nicht drauf ankommen lassen, wenn man halt Freitag noch irgendwie positiv ist, dann Samstag schon dahin zu gehen. Also insofern habe ich mir das natürlich geklemmt und habe das dann via Twitter wahrgenommen.
8 Stunden lang, ich glaube, neue Rekordzeit. Ne? Luca, du warst vor Ort. Wie hast du es so erstmal so atmosphärisch wahrgenommen vor Ort?
Also dafür, dass auf Twitter quasi über Social Media eine dunkle Gewitterwolke heraufbeschworen wurde, war es relativ unspektakulär, meiner Meinung nach. Also ich fand das jetzt
nicht. Es sind keine Stühle geflogen.
Nö, also hätte man vielleicht machen können. Ich meine, die Bochumer haben es mal gemacht, ne? Aber ich glaube sogar, die haben sogar einen Böller geschmissen, glaube ich, in der MV.
Bei Frankfurt gab es früher Backpfeifen und so. Also da gibt es jede Menge guter Beispiele.
Also hier, ich glaube, eine Backpfeife größer als Böller, glaube ich. Oder andersrum? Nee, keine Ahnung. Aber ich fand das jetzt relativ unspektakulär. Ab und zu mal ein paar Zwischenrufe. Kann man jetzt immer Gegenargument, kann man so oder so sehen. Gegenrufe oder Zwischenrufe gehören vielleicht mal dazu, aber ab und zu mal, aber solange man den Ablauf jetzt nicht stört, weil muss man immer so sehen, man war ja schon sehr lange da und mit Zwischenrufen hält man den Laden immer noch auf. Und im Großen und Ganzen war es jetzt unspektakulär dafür, dass man quasi gesagt hat, ja, wir gehen hin und sagen dem Bornemann und den Oke unsere Meinung, ist jetzt relativ wenig passiert. Also das, also ist halt wie immer auf Twitter oder so. Auf Social Media wird immer gepöbelt, aber in Real Life passiert gar nichts.
Außer ein paar Pfiffe aus der letzten Reihe und Buhrufe und so, ne?
Ja, klar, ja, die hast du irgendwie immer, ja, die Leute in der letzten Reihe so, das war ja die, ach, ja, gut, im Großen, also Thema zur Mittlerversammlung ist im Grunde das eingetreten, was ich würde mal sagen, geplant war. Du kannst eine MV ja fast gar nicht planen. Es wurde jetzt der Aufsichtsrat gewählt, so wie man den haben wollte. Es wurden Trockendock zum Beispiel, alles super. Diese Bindenantrag, ich denke, man muss man gar nicht weiter kommentieren.
Da war ich leider nicht mehr da. Ich habe nur noch bei Social Media gesehen, dass die Leute auch mit Regenbogenfahnen mitgebracht haben, um da auch optisch nochmal ein
Statement zu
setzen, wie alleine dieser ja, alte weiße Mann, muss man ja wirklich sagen, alleine mit seinem Antrag steht.
Da habe ich mir echt die Frage gestellt, wie sehr kann man eine Sachlage oder auch einen Verein nicht verstehen, um so einen Antrag einzubringen und sich dann zu wundern, dass man der Einzige ist. Also das ist, kommt überhaupt nicht irgendwie in meinen Kopf rein. Aber gut, habt ihr dafür eine Lösung?
Ich glaube, das ist ähnlich wie mit dem immer wieder geforderten Rauchverbot oder Anträgen zu Stadionwürsten oder Pommes. Das bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. Aber ja, also da hat jemand den Verein.
Das darf Tim jetzt aber nicht hören, ne? Das mit dem Pommes, dass du das jetzt gleichsetzt mit dieser komischen Binde.
Nein, gleichsetzt auf keinen Fall. Ich meinte jetzt auch eher so von der Reichweite oder von der Strahlkraft oder von der Angebrachtheit, wenn das überhaupt ein Wort ist.
Und wie war das für dich, Yannick? Also ich meine, Ehrenrat ist auch mehrheitlich weiblich besetzt. Wir haben den Aufsichtsrat quasi so hingewählt, wie wir den haben wollten.
Ja, das ist mein persönliches Highlight auf jeden Fall, dass wir jetzt mehr Frauen als Männer im Aufsichtsrat haben.
Ja.
Nur Sandra ist quasi geblieben und drei neue Frauen sind dazugekommen. Eine von denen war mir jetzt bis zur Vorstellung nicht so groß bekannt. Die anderen beiden kenne ich natürlich, weil sie zum einen im Frauenfußball und sonst auch in der Szene recht bekannt sind. Finde ich sehr gut, bin sehr gespannt auf die Arbeit und fand es auch gut, dass da jetzt so, also Roger Hasenbein musste ja quasi aufhören, weil nicht noch eine Amtszeit drin gewesen wäre. Aber ich glaube, so ein Generationenwechsel, leichte Verjüngung im Aufsichtsrat, Altgediente sozusagen, ohne das despektierlich zu meinen, sind geblieben und ein neuer, frischer Wind ist dazugekommen. Dazu auch noch weiblich, finde ich, einen rundum gelungenen Wahlausgang.
Finde ich nur, nicht so, kann ich nicht ganz so 100% mitgehen, weil ich finde,
okay.
Was mir, wenn da, ich glaube, Tim hatte das, oder war das Mike, der den Artikel nach der Mitgliederversammlung geschrieben hat, dass uns, weil ich habe mir in dem Zuge nochmal den Millerton mit Roger angehört und wo er sagte, so ein juristisch, es ist immer ganz gut, wenn Menschen mit juristischem Hintergrund im Aufsichtsrat sind. Und weil es ja doch sehr komplexe Themen sind, die halt auch Vertragsgestaltung und Tarifverträge und was jetzt alles auf den Verein zukommt. Und klar kann man sich juristische Beratung von außen holen, das machen die ja auch, das hat ja auch Roger immer erzählt. Aber das wurde, glaube ich, es war ja ein Jurist angetreten und der wurde nicht gewählt. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir nicht dass da nicht so ein bisschen juristischer Sachverstand mit in der Runde ist. Aber es soll ja kein Manko sein, ne? Also hätte man vielleicht die Chance nutzen können. Aber ja, ist halt so, wie es ist.
Ja, ich glaube, also es sind halt immer noch nur 7 Personen, auch wenn das halt zahlenmäßig doch eine recht, recht große Gruppe ist. Aber da jetzt alle Expertisen irgendwie zu vereinen, ist halt auch schwierig. Da musst du dir halt wirklich die Expertise, die du nicht in den eigenen Reihen hast, dann dazu holen. Und ich meine, Sandra macht das ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Die wird sicherlich auch schon einiges mitbekommen haben oder wissen, wen sie da ansprechen kann, wenn man Hilfe braucht.
Ja, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ich sag nur.
Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Aber du hast es eben so im Nebensatz Tarifverhandlungen gesagt, das ist ein absolut wichtiges Thema. Es ist halt nur wirklich sehr lange thematisiert worden auf der MV.
Glaube ich.
Also immer wieder kam halt jemand ans Mikro und obwohl wir schon bei ganz anderen Themen waren, auch die Personen auf der Bühne jetzt gar nicht unbedingt die AnsprechpartnerInnen waren für dieses Thema. Ich kann voll verstehen, dass das ein wichtiges Thema für die Betroffenen vor allem ist. Und auch der Verein sollte sich da schleunigst was überlegen, weil die Antworten vom Podium waren nicht so sonderlich zufriedenstellend, außer dass man da irgendwie dran sei und es sei halt kompliziert, weil man mehrere Tarife vergleichen müsste, weil es mehrere Branchen und so weiter. Ich musste halt nur mindestens zweimal mit den Augenrollen gar nicht des Themas wegen, sondern weil dann wieder jemand ans Mikro trat und sagte, ja, aber nochmal zu den Tarifverhandlungen. Und
das ist ja wie beim Millern-Ton.
Da kommt man auch nicht vom nächsten zum nächsten Punkt, weil immer noch jemand was ergänzen möchte, meinst du? Nee, genau. Also das war halt ein bisschen ermüdend und ich hoffe einfach, dass da jetzt alle Beteiligten verstanden haben, dass das ein wichtiges Thema ist und sich da dran setzen. Genau, ansonsten, die Wahlen sind gut ausgegangen, wichtige Anträge wurden bestätigt und unwichtige Anträge wurden abgesägt. Ich glaube, damit können wir es auch soweit bewenden lassen.
Ja, und ich möchte noch kurz Sandra grüßen, sie ist gerade im Urlaub auf Trinidad und Tobago. Liebe Grüße.
Okay.
Coole Urlaubsfotos. Mal, ja.
Okay, gut, wie kriege ich da jetzt den Bogen? Es ist niemand aus Trinidad und Tobago gekommen, sondern zum Beispiel aus Norderstedt. Wir haben bisher drei Neuzugänge, von denen einer eine Laie ist bis Sommer. Mit Metz, Maurides und Saad, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Michael, sind das die Zugänge, die uns jetzt helfen werden oder muss da noch was kommen? Oder wie ordnest du die Zugänge ein, die jetzt bisher bestätigt sind?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich für Elias sehr freue, weil er von meinem Heimatverein Barmbek Uhlenhorst kommt, nicht direkt, hat vor Norderstedt dort gespielt, aber ich habe den halt noch in der Oberliga spielen sehen und ich finde das ganz toll, dass der diesen Sprung jetzt geschafft hat, quasi mit einem Profivertrag. Man muss dazu sagen, der war schon immer im Fokus in den letzten 2-3 Jahren im Hamburger Amateurfußball. Also der kommt jetzt nicht ganz wie Kai aus der Kiste. Dass das jetzt aber dafür schon reicht, das finde ich dann ein bisschen überraschend, aber trotzdem super Verpflichtung, bestimmt ein Mann auch für die Zukunft und auf jeden Fall jemand, der vermutlich auch noch der U23 helfen könnte, diese Rückrunde, die ja auch da mit dem Rücken an der Wand steht so ein bisschen. Insofern, langsam ranführen an den Profikader und dann könnten wir mit denen noch richtig viel Spaß haben.
Hat auch jetzt schon Spielzeit bekommen in den Testspielen, meine ich.
Ja, genau, klar. Ja, also wenn man so hört quasi, also erstmal finde ich ihn auch super sympathisch, das hat er nochmal bewiesen jetzt auch in einem offiziellen Video für den Verein. Den kann man einfach nur gern haben, finde ich. Der ist auch relativ klar im Kopf und weiß, was er da gerade geschafft hat und ist aber auch so diszipliniert, sage ich mal, dass er da bestimmt seine Chance nutzen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Genau. Ansonsten die anderen beiden Zugänge, Maurides. Da weiß ich natürlich auch nur das, was ich irgendwie in den Berichten von Tim gelesen habe, in den Videos gesehen habe von ihm, in den Übersichten. Ja, das kann was sein für uns, aber auch nicht. Also da sehe ich die ganze Bandbreite irgendwie, sehe ich da bei dem. Muss man mal schauen. Und wer auf jeden Fall kein Ü-Ei ist, das ist auf jeden Fall Carol Metz. Also das ist schon ein super Neuzugang, muss ich ganz ehrlich sagen. Der bringt nun wirklich alles mit, um uns da weiterzuhelfen. Vor allen Dingen da, wo wir jetzt stehen. Und der wird auch komplett durchspielen, glaube ich, wenn er sich nicht verletzt. Und ich bin mir auch sicher, dass wir da die Kaufoption ziehen werden im Sommer, weil er einfach eine grandiose Rückrunde für uns spielen wird. Und wir brauchen auch genügend Innenverteidiger, wenn du siehst, dass Hützeler halt überwiegend mit einer Fünferkette spielen wird, brauchst du da auch immer drei gestandene Innenverteidiger, die spielen können, plus Option, plus natürlich im Training halt genügend Konkurrenzkampf entstehen zu lassen. Insofern glaube ich, wenn Medic auch wieder richtig fit ist, dass das dann eine super Innenverteidigung sein kann mit Smith, Metz und mit Medic.
Das klingt doch sehr euphorisch und positiv. Kasche, würdest du da zustimmen oder wie ordnest du die drei bisher bekannten Neulinge ein?
Also bei Carol Metz, da bin ich komplett auf Michas Seite. Also da glaube ich auch, dass der einer derjenigen ist, die uns sofort weiterhelfen. Bei Saad weiß ich nicht genau. Finde ich, ist wieder so ein Spieler, der sicherlich Potenzial hat, aber wir haben so viele Spieler, die sicherlich Potenzial haben und wo es dann wieder darum geht, das Potenzial so weit wie möglich hervorzulocken und die zu entwickeln. Und ich glaube, wir haben zu viele Spieler, die wir entwickeln müssen, vor allem in der Offensive, die wir noch entwickeln müssen immer wieder. Also sei es Matanovic, sei es jetzt Saad. Morides kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wirkt sehr bullig, wirkt sehr körperlich. Das möglicherweise auch eine sehr, sehr gute Anspielstation vorne, auch Präsenz in der Box zu haben. Aber die dachte ich eigentlich, dass wir die mit Matanovic und mit Otto schon hätten. Ich hoffe, dass die beiden uns weiterbringen. Ich bin ein bisschen verwundert um die Einkäufe, aber ich glaube, das ist das, was Micha ja sagte. Dass der schon länger auf dem Zettel steht und dass man dem dann sicherlich auch über die EU23 nochmal heranführen wird und nächstes Jahr dann ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt.
Da muss man aber auch sagen, ne, so ein Metz und Morides sind direkt geholt worden, quasi aufgrund der sportlichen Situation. Ein Saad musstest du holen, weil er sonst weg gewesen wäre.
Den hätte ich andere geholt.
Ne? Und insofern, den muss man einfach so ausklammern. Der ist jetzt nicht geholt worden, was ja auch viele dann sofort, ach so, uns soll also ein Regionalligaspieler hier weiterbringen, verstehe. Das ist ja überhaupt nicht der Grund gewesen. Der Grund war einfach der Zeitpunkt, ne? Den muss man einfach genau holen zu dem Zeitpunkt.
Ja. Genau, das sehe ich genauso. Aber ich weiß nicht, bei Morides kann ich nicht einschätzen. Luca, du hattest ihn ja gesehen und fandst ihn ja ganz gut.
Ja, voll.
So, und deshalb. Wenn, du hast ja Fußball-Sachverstand. Von daher vertraue ich dir einfach.
Also, ich sag mal, also kurz mal bei, was Michael eben meinte, einzugreifen, dass uns ein Regionalligaspieler helfen soll. Also, allein so eine arrogante Aussage, die Leute, die sowas sagen, Kofi kam von Wien, Wiesbaden, Jakob auch, und die sind bei uns eingeschlagen.
Also, ja, würde ich mal dritte Liga, ne?
Das sind auch Leute, die kommen vom Dritt- und Viertligisten. Ja, ja. Aber Kofi kommt auch vom TSV Havelse. Und ist dann von da über Wien Wiesbaden zu uns gekommen, auch mit im gleichen Alter wie Elias Saad jetzt. Also immer diese Aussage, ja, es ist ein Viertligaspieler, ja und? Ja und?
Da gab es doch irgendwie, war das bei Hannover, wo irgendwie ein Regionalligaspieler bist, also der ja, dann genau, völlig eingeschlagen genau, ist, also ohne jetzt das Gleiche von Saad fordern zu wollen, aber ich denke auch, da hat man Perspektive eingekauft und die anderen beiden sollen jetzt sofort helfen mit ihrer Erfahrung. Bei Morides stört mich halt so ein bisschen dieses Wandervogel-Image und da
kursierten ja auch direkt. Ja, gut, ja, beim Metz ja auch.
Kursierten ja auch direkt, so andere unerfreuliche Themen aus dem privaten Bereich. Weiß ich nicht, muss er erstmal auf dem Platz beweisen, dass er da uns auch direkt helfen kann.
Aber Metz ist ja auch ein Wandervogel. Der war ja auch in Saudi-Arabien und wo auch immer der aktiv war, ne?
Ja, den zähle ich jetzt noch nicht also ganz so rein, weil der sagen, nur ausgeliehen ist. Aber Morides haben wir jetzt nun mal schon direkt fest.
Das ist ja auch total schwierig, jetzt, einen 15-Tore-Stürmer zu verpflichten. Ja, ist ja
nee, klar, utopisch.
Keine ab. So, genau. So, deshalb ist immer schwer, die Hausaufgaben nicht in der Sommerpause gemacht zu haben, sondern dann aus Not, wie wir schon 2021, also 2021 die Saison sehen mussten, dass wir dann aus der Not, natürlich hatten wir da Glück. Aus der Not irgendwelche Leinen rausziehen müssen. Das ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die eine Verstärkung sind, aber bin ich bei Morides, kann ich keine Ahnung, bei Metz auf jeden Fall, wenn der fit bleibt. Grandios.
Ich fand es aber auch ganz interessant, was Michael gesagt hat, dass man im Grunde, das stimmt, dass alle Hamburger, also Elias Saad ist ja einer wirklich, wenn man im Hamburger Amateurfußball ein bisschen mal hinguckt, da er war schon, also wo man gesagt hat, okay, der könnte es auf jeden Fall schaffen. Und ebenso interessant, weil was auch hier gesagt wurde, dass man unter anderem auch an die U23 darüber an den Profikader ranführen möchte. Also das, was ich bei den Testspielen gesehen habe, gefühlt spielt der seit 5 Jahren zweite Liga. In der Profimannschaft, im Profikader mit, wie er trainiert, wie er spielt, also gefühlt macht er nichts anderes.
Das ist doch geil.
Also das war für ihn das Normalste der Welt. So war es mein Eindruck. Wie er, der hat die Lugano-Spieler als Das war wie ein Training. Der hat die behandelt wie Slalomstangen.
Das ist doch eine super Überleitung. Du warst nämlich als einziger von uns Vieren auch vor Ort. Du bist nach Benidorm gereist ins Trainingslager und hast auch das Spiel gegen, also dann da das Spiel gegen Lugano und jetzt auch zuletzt das Spiel in Gladbach gesehen. Was, ja, erzähl doch erstmal mal so ein bisschen ergänzend zu dem Bericht, den du auch für den Blog geschrieben hast. Den kann ich auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Ja, wie hast du es die Mannschaft an sich wahrgenommen und vielleicht auch nochmal speziell die Neuzugänge, von denen wir gerade schon gesprochen haben? Ein bisschen ist es ja schon angeklungen, was du, wen du ganz gut findest.
Also von den Neuzugängen, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kam dahin, als die Mannschaft, glaube ich, schon 3-4 Tage Trainingslager hinter sich hatte. Und ich kam im Grunde in eine Mannschaft rein oder ich habe in der Mannschaft vorgefunden, die gefühlt seit, also als wären die alle cool miteinander und man kennt sie schon seit Ewigkeiten und spielt zusammen. Also im Grunde, also man hat nicht gemerkt, dass Maurides gefühlt seit 3 Wochen da ist oder ein Metz seit 2 Tagen. Also das, ich finde, keinen Unterschied gemerkt. Und also es wirkt sehr, sehr harmonisch und gerade so ein Trainingslager schweißt nochmal zusammen, weil man ja wirklich 7 Tage, so 24/7 wirklich nicht aufeinander hockt, aber man verbringt Zeit zusammen, man springt in den Pool zusammen, man isst zusammen, man kann vielleicht eine Runde Golf spielen. Ich weiß nicht, ob die Golf spielen, aber da ist ja eine Golfanlage nebenan. Oder man ist ein bisschen wandern gegangen, aber glaube ich nicht. Oder man fährt mal in die Stadt. Ich glaube, das haben sie auch nicht gemacht, obwohl ich denen gesagt habe, fährt mal in die Stadt beim freien Sonntag. Es wirkt schon sehr harmonisch, freundschaftlich. Und Maurides, habe ich noch zu wenig gesehen, um ihn da richtig urteilen zu können. Ich habe ihn 2x 30 Minuten gesehen, also 1x 30 Minuten im Trainingslager. Dann wurde er ausgewechselt, scheinbar weil er einen Tritt auf den Fuß bekommen hat und dann wurde er ausgewechselt. Und dann wiederum nur eine halbe Stunde in Gladbach. Also ich habe noch ein paar gute Bälle gespielt. Also er ist so jemand, so ein richtiger, er ist ein großer, bulliger Typ, der glaube ich, wenn er gefühlt in eine Mauer reinrennt, der würde alle mitnehmen. Also gefühlt nimmt er dann 3 Mitspieler oder Gegenspieler noch zu Boden. Und er ist so einer, der ist, also er wirkt mir sehr ehrgeizig. Ich habe ja mit ihm nicht ein bisschen unterhalten können, auch gerade, weil wir auch dieselbe Landessprache sprechen, weil er aus Brasilien kommt und meine Familie ja auch mütterlicherseits. Hat man eine Wellenlänge gefunden. Ich konnte ein bisschen anhören, wie seine Eindrücke waren, was er so von der Mannschaft denkt. Und er hat mir zu mir gesagt, er versteht gar nicht, warum wir da unten festhängen. Weil die Mannschaft ist ja super. Ja. Ja, meine Meinung. Und er wirkt sehr ehrgeizig. Ich bin mal echt gespannt. Also ich habe auch beim Spiel in Gladbach hat er ein paar gute Bälle gespielt, hat eine gute Übersicht. Das war ein viel Doppelpassspiel, das war viel, ich will nicht sagen One-Touch, aber das war viel hinherklatschen, dahin, links, rechts, und dann läuft der, und dann wird der weitergeleitet, der Ball, und dann, also es war schon sehr, sehr souverän, auch gegen Gladbach. Und Elias Saad, der ist da durchgedribbelt in Spanien, das war schon sehr, sehr faszinierend. Und Karol Metz habe ich in Gladbach auch gesehen, also das wirkte sehr, sehr souverän. Also Karol Metz, also wenn man wirklich eine Innenverteidigung aufbaut mit Medic und Metz, zusammen, also ich glaube, und dann hast du Paccarada links, Hayakas rechts, eventuell und davon noch Eric Smith, so, oioioioioi, das könnte was werden. Und also nicht, dass es davor scheiße war, ne, auf keinen Fall, aber ich glaube, das wird nochmal eine Ergänzung sein. Und wenn man davor die Offensive nochmal stärkt, was ja jetzt passiert ist, und das ist der einzige Puzzleteil, der für mich gefehlt hat, die Offensive. Und Spanien, also das Fazit für mich aus dem Trainingslager war sehr positiv. Und ich glaube, dass man halt in Gladbach schon die ersten Anzeichen gesehen hat, weil es wurden nach und nach ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich glaube, das hat Tim auch in seinem nach dem Spielbericht, glaube ich, auch hingeschrieben, dass man so nach und nach Verbesserungen gesehen hat. Leichte Rotation, aber auch nicht so viel. Also man hat ja wirklich im Vergleich von der Woche zuvor im Trainingslager auch nicht so viel gemacht, auch von der Formation her. Und was der Eric Smith da gemacht hat, wirklich bei einigen Pässen, bei einigen Sachen, also mein lieber Herr Gesangsverein, das war schon wirklich ordentlich. Also in Brasilien gibt's den Spruch, also wenn man den übersetzt, der spielt im Anzug, also spielt sehr elegant. Und das hat der Eric gemacht und das war schon wirklich Chapeau. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, ehrlich gesagt, wenn wir auf die Rückrunde
klingt blicken. Ganz so. Weiß nicht, Kascha, hast du was von den Testspielen gesehen?
Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich bin da wirklich ein ganz schlechter Ratgeber in dem Sinne. Ich finde, Testspiele sind für mich total überbewertet. Gucke ich mir nicht an. Hat für mich keinen sportlichen Wert, sind nicht wirklich Wettkampfbedingungen, weil keiner will sich eigentlich verletzen. Alle müssen durchs Trainingslager durch. Du weißt nicht, wie sie vorher trainiert haben. Du weißt nicht, wie Gladbach vorher trainiert hat, ob die eine schwere Einheit hatten. Weiß nicht, ob die genug Ruhephasen hatten. Luca, du hattest das ja auch nochmal in deinem Bericht geschrieben, dass FC Lugano sich da am Abend vorher möglicherweise hat etwas gehen lassen, um das mal höflich auszudrücken, dass sie sich volllaufen lassen haben oder unterwegs waren. Das sind natürlich dann immer Voraussetzungen, wenn du dann ein Testspiel hast. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich gebe auf Testspiele irgendwie nie was. Was ich interessant finde, ist, dass Ritzka gespielt hat und das jetzt mit dem Ausblick darauf, dass Pagarada zum Saisonende geht und möglicherweise, man weiß ja nicht, ob er jetzt, ob nicht doch im Winter noch, ob man nicht doch für ihn Geld haben will und Köln ihn dann doch vielleicht jetzt schon in der Winterpause hochnehmen möchte. Ich bin gespannt.
Würdest du das machen, wenn du das entscheiden würdest? Wenn sie jetzt sagen, okay, wir geben euch jetzt Geld für ihn oder im Sommer kommt er eh kostenlos zu uns, würdest du ihn jetzt verkaufen oder würdest du sagen, nein, du bist so eine Stütze für uns auf der linken Seite?
Ja, er ist halt unser Scorer-König. Weißt du, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Aus wirtschaftlicher Hinsicht musst du es machen, vielleicht, je nachdem, wie es dem Verein geht. Und wenn du das Geld dann offen hast, um andere Planstellen dafür zu besetzen, Hürzler sagte selbst, der Kader ist zu groß, das will ich jetzt nicht, muss jetzt nicht deswegen Pacarada gehen, aber ich finde, dass du kannst es machen, weil wenn du für ihn richtig Geld kriegst, dann ich weiß nicht, ob er in der ersten Liga zurechtkommt. Bestimmt irgendwie, aber ob er da so eine gute Rolle spielt wie in der zweiten Liga, weiß ich nicht. Ich find's mega schade, dass er, wenn wir ihn verlieren und dass er, wenn er ablösefrei geht, finde ich es auch scheiße.
Das gleiche wäre ja bei Jakub Medic ja genau. So auch so ähnlich. Er hat ja noch 1,5 Jahre Vertrag und es wird irgendwer geben, irgendeinen Verein geben, der so mal wieder angreifen wird.
Genau.
Das ist halt die Frage, nimmst du die Kohle, 2 Millionen oder 1,5 oder wie auch immer, oder lässt du ihn ziehen?
Dafür hast du ja noch diese Kaufoption von bei Metz ziehen können. Weißt du, so das, du kannst, es gibt immer etwas, du musst ja immer du musst ja immer sondieren zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Perspektive. Und macht es Sinn, Giré abzugeben? Klar macht es Sinn, Giré abzugeben, wenn du dafür viel Geld kriegst. Klar. So,
lass uns nochmal kurz bei Pacarada bleiben. Michael, was sagst du? Dann würdest du ihn jetzt angenommen, Köln sagt, ey, wir brauchen ihn dabei oder wollen ihn jetzt schon haben und dann geben wir euch vielleicht nicht 1,5 oder was weiß ich, wie viel Millionen. Würdest du ihn dann jetzt gehen lassen oder würdest du sagen, okay, so bitter das ist, dass er dann im Sommer kostenlos gehen kann, würdest du ihn bis zum Sommer behalten wollen?
Also erstmal muss ich Kascha beipflichten, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung, die man da treffen müsste. Also
zum Glück müssen wir das ja nicht tun. Wir können
ja, klar. Spielen. Also klar, auf der einen Seite ist es natürlich total wichtig, glaube ich, auch um halt hier die Rückrunde erfolgreich zu spielen. Und er war dann immerhin 3 Jahre bei uns. Das ist gut, wir haben ihn entwickelt und er soll dann halt seinen weiteren Weg gehen. Das ist ganz normal. Die Frage wäre jetzt, wie groß ist die Not bei Köln? Ich weiß, dass da ja auch der ein oder andere Linksverteidiger ausgefallen ist. Also wie tief würden sie in die Tasche greifen, um ihn zu holen? Und dann müssten wir wiederum überlegen, wie groß ist das Risiko, ohne Pacarada eine schlechte Rückrunde zu spielen? Oder, also, um das man quasi Geld aufzuwiegen. So, und das ist halt, ja.
Ist eine Scheißsituation.
Mein Gefühl sagt mir, wenn Köln bereit wäre, 4 Millionen plus auszugeben, ihn jetzt schon zu holen, ich sag ja, ne, dann wäre das eine Option. Lars Ritzka ist lange genug im Training, hat eine ganz andere Spielweise als Paka. Ich glaube, da müsste Hützeler auch noch ein bisschen umdenken vielleicht. Nichtsdestotrotz würde ich halt Ritzka auch zutrauen, da eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Wie gesagt, völlig andere Interpretation des Linksverteidigers, aber trotzdem wertvoll für die Mannschaft.
Kann ja auch nicht schaden, wenn man mal sagt, okay, wir vertrauen nicht mehr oder haben zumindest mehr im Petto, als über links zu kommen, weil das hat sich ja wahrscheinlich jetzt jeder Gegner auch schon mal angeguckt, dass da viel über Packer auf der linken Seite geht. Kann ja nicht schaden, wenn man da vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt ist. Hat man mit Saliakas schon gesehen, der bearbeitet ja auch ganz gerne die rechte Seite, da ist man ja schon so vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, als es noch davor der Fall war, bevor er kam.
Ja. Also so wie ich den Hützeler Fußball jetzt gesehen habe, sind die Schienenspieler ja, also Saljakas und Pakarada schon sehr wichtig, weil die ja wirklich bis zur Mittellinie quasi hochdrücken. Mhm. Und die Frage ist für mich, könnte das Ritzka auch auf einmal oder nicht sozusagen? Also das ist dann schon ein Fragezeichen, ne? Weil wir wissen, dass Ritzka halt die linke Verteidigerposition sehr viel defensiver auskleidet. Aber es muss nicht negativ sein, es wäre halt mal anders wahrscheinlich.
Mhm. Wir werden es sehen und ob das jetzt noch im Winter, ich glaube, das Transferfenster geht bis 31., richtig? Müsste eigentlich.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Ja. Ist ja noch ein bisschen was zu gehen. Ding Dong, auch in diesem Jahr kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Heute möchte ich euch auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar am 28. Januar gibt es den Senatsbockanstich 2023. 3 Jahre musst du die Veranstaltung aus wahrscheinlich denkbaren Gründen aussetzen. Und jetzt habt ihr die Chance, ein Ticket zu erwerben und dann insgesamt 8 unterschiedlich gebraute Senatsböcke zu probieren. Was zu essen gibt es dazu auch noch. Genau, natürlich ist auch unser Partner, die Kervida Kreativbrauerei, mit am Start, zusammen mit verschiedenen anderen regionalen Brauereien. Und genau, da könnt ihr euch zur Verköstigung gerne entweder vor Ort einfinden oder wenn ihr nicht selbst vorbeikommen könnt im Parlament, am Rathausmarkt, dann könnt ihr auch das Paket im Craft Beer Shop bestellen. Das ist auch der Shop, der die Kervida Biere vertreibt. Genau, könnt ihr einfach mal auf die Seite, entweder auf den craftbeer-shop.com gehen. Da bekommt ihr das Ticket oder könnt das entsprechende Paket bestellen. Und natürlich lohnt sich auch immer ein Abstecher auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, wo es die Biere von Kervida zu entdecken gibt. Und natürlich auch in diesem Jahr der Hinweis, Senatsböcke und andere alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit, wir wollen das auch nicht zu lange werden lassen, unsere Rückmeldung aus der Winterpause. Nochmal kurz so aufs rein komplett Sportliche gucken. Erstmal Rückrunde und dann Hinrunde. Luca, wenn du auf die Hinrunde zurückschaust, wie beurteilst du das rückblickend, jetzt mit ein bisschen Abstand?
Also rein vom Sportlichen her, also ich finde es einfach schade, dass für den Kader, den wir halt haben, was ja halt größtenteils, wenn so wenn man davor die Saison halt betrachtet, dafür, dass wir fast aufgestiegen wären, dafür, dass wir jetzt so miserabel performen. Also im Grunde, für mich ist das, also meine Meinung ist dazu, die Mannschaft ist so gut, super, ich finde die super, nur dass Sturm fehlt, Tore fehlen. Ich glaube, Tim hat das mal gepostet, dass der FC St. Pauli die zweitmeisten Torchancen kreiert. War das ungefähr so? Aber dafür die zweitschlechteste Torerzielungsratenquote und so weiter. Also dieses Analytendeutsch. Und ich finde es einfach schade dafür, dass man das Potenzial nicht ausgenutzt hat und einfach die Kohle, die man für Kofi bekommen hat, da wirklich in den Offensive auch wieder reingesteckt hat. Das kreide ich Born immer noch an. Dann sich dahinstellen zu sagen, ja, das ist der Kader ist so reicht so perfekt so wie es ist und dann sägst du Timo ab dafür mit so einem ähnlichen Argument, weil die jedes Jahr nicht geliefert sind geworden sind, finde ich schade. Man hätte viel mehr draus da was rausholen können. Bin ich enttäuscht. Ich habe uns auch ein bisschen weiter in der oberen Tabellenhälfte gesehen und ich gehe mir jetzt davon aus, dass die kleinen Stellenschrauben, an denen jetzt gedreht wird, dass wir da nach und nach uns hocharbeiten werden. So sehe ich das.
Okay, jetzt hast du ja schon den Schwenk in die Rückrunde gemacht, sozusagen. Kasche, was sagst du? Wie fällt dein Fazit zur Hinrunde erstmal aus? Mein Gott.
Also zur Hinrunde, genau das, was Luca sagte, wir haben, ich finde, dass wir offensiv halt einfach unterperformt haben, dass wir zu viele Chancen brauchen, um Tore zu schießen und das kreide ich auch Herrn Bornemann an. Wenn man 66 Tore verkauft, dann musst du halt auch ein paar Tore wieder reinholen. Und das hat er nicht gemacht. sonst war ich während der Hinrunde, spielerisch war ich mit der Hinrunde. Ja, also das ist mir zu wenig vom Sturm. Also guck nochmal genau nach, wie viel von der Offensivabteilung kommen. Also das ist einfach viel zu wenig. Ansonsten war es, fand ich uns nicht wirklich so schlecht, wie wir da stehen. Und wir haben ja, wie gesagt, Tim hatte ja die Statistiken auch schon gezeigt. Da bin ich voll bei Luca.
Ja, das Problem ist halt, dass du zu oft unentschieden gespielt hast. Ne? Also ich bin klar, da sind auch quasi gewonnene Unentschieden dabei. Also direkt der zweite Spieltag in Hannover, wo Irvine noch in der Nachspielzeit das 2-2 macht. Das ist ein gewonnener Punkt sozusagen, aber da sind auch viele Spiele dabei, also das 1-1 gegen Sandhausen und solche Sachen, wo du einfach Punkte hast liegen lassen und das rächt sich natürlich dann, wenn du aus 17 Spielen nur 17 Punkte geholt hast am Ende. Michael, was sagst du? Hinrunde. Fazit.
Ja, Hinrunde. Ich habe da überhaupt keine Lust, darüber zu sprechen, wenn ich ganz ehrlich sage.
Hallo, 3-0 Derby-Sieg. Natürlich kann man drüber reden.
Wir haben das halt so oft durchgekaut. Wir kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis sozusagen. Wir sind einfach vorne nicht stabil genug gewesen. Chancen waren genug da. Wenn man einfach mal das Mittelfeld gesehen hat in der Hinrunde, es war einfach ein tolles Mittelfeld, ganz ehrlich. Also ich habe selten ein besseres Mittelfeld bei St. Pauli gesehen. Also in dem Sinne, wie sie gespielt haben, hätte man dieses Mittelfeld isoliert und würde Noten vergeben, dann hätten die Bestnoten wahrscheinlich. Aber darum geht's ja im Fußball nicht. Insofern hoffe ich jetzt, dass wir dann durch 1-2 Neuzugänge vorne, aber auch stabilisierend hinten, da die richtigen Neuzugänge haben. Und ich gucke da lieber dann jetzt positiv irgendwie auf Ende Januar.
Willst du denn da der Optimismus und der Euphorie von Luca anschließen oder bist du noch ein bisschen skeptischer?
Ja, ich bin eigentlich immer, ich neige auch zur Euphorie, aber habe jetzt doch zu viele Nackenschläge bekommen in den letzten Jahren schon wieder, sodass ich eher so ein bisschen verhalten bin. Dennoch denke ich, also auch schon wegen der Hinrunde. Irgendwann muss man ja mal diese Ergebnisse einfahren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man noch ein bisschen besser geworden ist, auch vom Kader her, sollte sich das einstellen. Ich würde hier aber trotzdem tief stapeln und würde sagen, wenn nachher ein Platz zwischen 8 und 10 rausspringt, bin ich total zufrieden. Und ich habe ja mal so im Kopf, irgendwie, ich hatte auch mit Mike und Tim drüber gesprochen, irgendwie mein Ziel wäre so, wenn 28. Spieltag, was ja sehr früh wäre, Klassenerhalt wäre, wäre das total toll und ich würde mich total freuen und das wäre super. Man guckt entspannt sich die letzten Spiele an. Aber das wäre mein Ziel auch tatsächlich, so schnell wie möglich den Klassenerhalt
zu machen. Dann kommen wir mal vielleicht als kleinen Ausblick. Es geht ja dann kommende Woche schon weiter mit den ersten offiziellen Ausgaben sozusagen. Wir fahren erstmal nach Nürnberg. Dann kommt Hannover, dann empfangen wir Kaiserslautern und dann fahren wir nach Magdeburg. Luca, wie läuft der Beginn der Rückrunde für uns? Sind halt wichtige Kandidaten da dabei. Nürnberg ist nicht so weit weg von uns, die kann man so ein bisschen so kann man aufschließen oder sogar überholen, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich meine, die hätten 19 Punkte. Und Magdeburg könnte man sich von ein bisschen distanzieren, also von den unteren Regionen.
Ja, also Nürnberg, ich habe das so auch so mitbekommen, weil ich auch einen Kumpel da unten in Nürnberg habe. Also bei denen brodelt es da brodelt ganz viel. Die sind da relativ unzufrieden mit deren Performance. Also ich weiß nicht, wie deren Trainingslager-Situation war und wie die gespielt haben. Aber ich glaube, die stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, ne, und müssen da ein bisschen was tun. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch ein bisschen mit Feuer aus der Pause kommen und versuchen, das umzusetzen. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ich bin ich fahre auch nirgendwo auswärts, um da zu verlieren. Ne? Ich möchte ja auch gewinnen. Im besten Falle ein 2-0 und dann passt das. Und dann halt Hannover ist halt auch so eine Mannschaft, die hat sich ein bisschen gefangen.
Die sind also fünf
dafür, dass sie am Anfang der Saison sehr, sehr, sehr gestrauchelt sind, haben die sich echt gut gefangen und haben dann da oben gearbeitet. Und dann war ja Kaiserslautern, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass sie da so weit oben stehen. Und Magdeburg ist halt so eine Mannschaft, die haben halt ihren Heimbonus, ne? Also hatten wir auch letztens ja auch Pokal in der ersten Runde, wo wir da ganz knapp 3-2 halt gewonnen hatten. Aber wenn du wirklich 20.000 Magdeburg-Fans da gegen dich hast, und das hat schon echt was, das ist auch echt ein Faktor bei denen. Ja, gut. 9 Punkte von 12, dann ist okay. Mein persönlicher Tipp.
Okay, weil wir gegen Kaiserslautern verlieren, oder was?
Oh, wenn ich mir eins aussuchen Nee, ich glaube, Magdeburg verlieren wir.
Okay, also Auswärtsschwäche bleibt bestehen, aber wir bleiben zumindest zu Hause ungeschlagen oder können
zu Hause ungeschlagen, ja.
Holen. Das wäre zumindest schon mal eine ganz gute Grundlage, um sich da unten rauszukämpfen. Kasche, was sagst du? Wie starten wir in die Rückrunde?
Unentschieden in Nürnberg, verzweifeltes Anrennen in Hannover verlieren wir, Lautern gewinnen wir und Magdeburg gewinnen wir auch.
Okay, jetzt habe ich nicht mitgerechnet, sondern das sind auch 9
Punkte. Ne?
7 Punkte, genau, ein Unentschieden, ja. Michael, möchtest du auch noch eine Prognose abgeben? Oder?
Wir brauchen nicht Anrennen in Hannover, weil wir zu Hause spielen. Wir haben 2 Heimspiele in Folge.
Egal, ob wir rennen trotzdem gegen Hannover.
Ist auch kein Problem. Also ich glaube, das hatte ich auch schon, also mir vor ein paar Minuten schon überlegt. Also ich glaube, dass wir aus den ersten 4 Spielen 7 Punkte holen. Welche Verteilung das sein wird, auf welche Spiele, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass das ein Erfolg für uns wäre, 7 Punkte aus den ersten 4 Spielen.
Da wäre zumindest ein Auswärtsunentschieden dabei.
Ist es bei dir, Yannick?
Ja, also 9 Punkte finde ich zu optimistisch, glaube ich. Also mir wird es schon reichen. Also ich pendel mich da in der Mitte ein. Ich sage einfach 8 Punkte, weil wir in Nürnberg und in Magdeburg zumindest unentschieden spielen und zu Hause beide Spiele gewinnen. Macht nach Adam Riese 8 Punkte und das wäre eigentlich ein ganz solider Start zurück in die Rückrunde. Aber gut, wir werden es sehen, wie es dann jetzt schon übernächsten Wochenende in Nürnberg läuft. Damit wären wir mit den Top-Themen, die wir uns so überlegt hatten, im Vorfeld soweit durch. Habt ihr noch berühmte letzte Worte oder irgendwas, was ihr noch angesprochen haben wollt?
Nee, also jetzt unbedingt nicht, aber ich sehe gerade, dass Julio Eggestein mit 5 Toren unser Torschützenkönig aktuell ist. Also,
okay, der hat dich nie in den Dorf getippt irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich hatte vorhin überlegt gerade, wer hat denn gerade die meisten Tore?
Wer kommt denn dahinter?
Also mit 3 jeweils Dashi, Hartl und Irvine. Also 3.
Hm. Ja. Ist ja also an sich, die müssten halt einfach insgesamt nur mehr schießen, aber breit aufgestellt zu sein in der Torschützenliste ist ja auch nicht grundsätzlich was Schlechtes. So, wenn du auch aus mehreren Positionen oder von mehreren Positionen aus mal einen Treffer machen kannst.
Ja, finde ich auch. Und dann, ich finde jetzt, David Otto hat sich auch, ich finde, der hat ein paar Fortschritte gemacht. Also er das wirkt
gegen Gladbach war es Zucker.
Also das, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich musste ein bisschen mir die Augen reiben, ehrlich gesagt. Habe ich damit, also, und ich finde, es wirkt mir so, dass er abgenommen hat. Also er wirkt viel schlanker. Und viel schneller und viel agiler. Also fand ich sehr, sehr interessant, wie er sich da, sich da bewegt hat. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie die finale Aufstellung von Fabian sein wird. Aber so ein Otto vorne, jetzt gut, Julio Eggestein macht sich jetzt scheinbar auch mit 5 Toren ganz gut. Wenn ein Mauridis noch vorne mit reinkommt, der ein bisschen Wucht noch reinbringt, mal gucken, was er so noch kommt. Und ich freue mich, dass Conor Metcalf öfter spielt. Das hat er ja.
Ja, also, finde ich auch gut.
Er wirkt sehr routiniert und sehr souverän. Das fand ich echt super, dass er öfter zum Einsatz kommt. Das hatten wir ja auch, war das nicht so, dass wir das in der Hinrunde öfter mal bemängelt hatten, dass Conor Metcalf immer zur zweiten Halbzeit reinkommt, dann nur so kurz? Das war, glaube ich, einer der Kritiken, die wir an Timo Schulz hatten, oder nicht? War das so?
Das ist alles schon so weit weg, ehrlich gesagt. Also irgendwie die.
Ja, ich erinnere mich nur so grob dran.
Sehr viel gelöscht bei mir im Kopf.
Ja. Und nee, ich freue mich, dass es einigermaßen davon läuft. Und was Eric Smith da gemacht hat in Gladbach, also, also diese Pässe nach vorne ist unfassbar. Ich habe keine Worte für den, super, großartig.
Okay, Luca gerät ins Schwärmen, weiß ich nicht, Michael.
Ja, wir haben auch eine tolle Mannschaft. Guck mal, so eine Mannschaft, hätte ich dir gesagt, vor 15 Jahren, wir hätten jetzt so eine Mannschaft, das hättest du mir nicht geglaubt. Unsere Mannschaft ist phänomenal.
Okay, ist ein Statement.
Ja, absolut.
Michael, hast du noch berühmte letzte Worte?
Ja, weil wir ja bei David Otto waren. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, was Hützeler in David Otto sieht. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass der da jetzt unsere einzige Spitze vorne sein soll. Hat ein schönes Tor gemacht in Gladbach, keine Frage. Aber dass das jetzt die Lösung vorne sein soll, das fällt mir schwierig, das irgendwie... Dass das dann so sein soll, da bin ich mal gespannt. Ob, ja. David Otto im Sturm gesetzt anscheinend.
Okay, David Otto, Fragezeichen.
Ein Fragezeichen, genau. Und ansonsten auch nochmal vielleicht zum Thema, wir spielen ja jetzt am Wochenende gegen Midtjylland zu Hause, Testspiel, da gehe ich mit Kasche mit. Ich habe so eine Abneigung gegen Testspiele. Ich kann einfach nicht hingehen, ich brauche Competition und das hat für mich den gleichen Stellenwert wie Schiffe gucken am Hafen. Insofern freue ich mich nach über, ich weiß nicht, 10, 11 Wochen dann wieder mal demnächst ein Punktspiel sehen zu können. Dann, ja, dann schlägt meine Zeit wieder.
Ja, ich werde hingehen am Samstag, aber ja. Da so in der wahrscheinlich sehr relativ leeren Gegend gerade zu stehen, das ja eigentlich gar nicht mein Territorium ist sozusagen, sondern bin ja eigentlich auf der Süd beheimatet. Ja, es wird ein bisschen mal wieder Stadionatmosphäre aufnehmen, ein bisschen Fußball gucken, aber ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also man sollte dem auch nicht so viel Bedeutung beimessen. Es ist für mich einfach ein ganz, ganz netter Auftakt, dass dann jetzt bald wieder Fußball auch um Punkte losgeht. Gut, Kascha, hast du noch berühmte 2 Cents loszuwerden?
Nee, ich will wieder Lust am Fußball haben. Das ist noch genau nicht der Fall. Vielleicht geht das dann wieder los, wenn die Saison richtig startet. Und das, was Michael sagte, 8 bis 12 reicht für die Saison.
Das ich denke, also einstellig wäre ja schon aus der aktuellen
Situation. Ja, komm,
einstellig muss.
Wir müssen erstmal Tore schießen, dann können wir weitersehen. Vorher müssen wir gar nichts.
Deswegen haben wir auch jetzt Maurides vorne. Also meistens spielen also Maurides vorne, Otto dazu, Eggestein dazu.
Sieht bei der Formation, die Tim jetzt so also häufiger ausgemacht hat, dieses 3-4-2-1, eher nicht so aus, dass Maurides vorne spielt, sondern Otto. Und da bin ich dann bei Michi und sage, ja, Otto, viel Erfolg.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat sich das mit Otto schon nach 2 Spielen wieder erledigt und dann sehen wir halt Maurides.
Und am Ende kommt wieder Matanovic für 5 Minuten rein und ja, trifft auch nicht.
Und ja, aber was bräuchte es denn, dass du wieder Begeisterung für den Fußball empfinden kannst? Oder kannst du das nicht festmachen?
Das kann ich nicht festmachen. Also es ist so lange Pause und da ich mich für dieses komische FIFA-Gedöns nicht interessiert habe, ist es halt einfach zwischen... Das ist der Ligabetrieb für mich so auseinandergerissen, es ist einfach so viel Platz dazwischen. Und wie Michael sagte, man braucht Competition, das ist, wenn es losgeht, ist es dann kribbelt es bestimmt auch wieder, aber einfach diese ewig lange Pause wegen dieser ruinösen, dieser Mistveranstaltung da.
Wir haben es jetzt fast 1 Stunde lang geschafft, nicht darüber zu reden, von daher fangen wir da jetzt gar nicht an.
Ich habe nicht drüber geredet. Ich rede ja nicht drüber. Genau.
Gut, vielleicht kann man aber noch abschließend vielleicht optimistisch festhalten. 2022 war sportlich ein bescheidenes Jahr, 2021 war dafür umso geiler. Jetzt ist eigentlich wieder ein gutes Jahr dran, 2023. Läuft. Wir werden es sehen. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch dreien. Dann war es das von uns erstmal mit dem kleinen Winterspezial sozusagen, bevor es dann nächste Woche schon mit den Punktspielen weitergeht. Kann ich nochmal kurz erwähnen, wie es jetzt so von den Stimmen her, wer welches Spiel macht. Ihr werdet zuerst mich hören für das Spiel in Nürnberg, dann beschäftigt sich Luca mit Hannover und Michael kümmert sich um Kaiserslautern. In dem Sinne, kommt gut ins neue Jahr weiterhin und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.